Diese Nummer ist ungültig.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Acht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Ja, guten Abend, Zürich. Da ist der Hackerfunk und irgendwo läuft da noch Musik. Müssen wir dann nachher mal schauen. Da ist wohl, ist wohl irgendwas mit dem CD-Player. Naja, der hat halt sein eigenes Leben. Ja, herzlich willkommen zur 49. Ausgabe vom Hackerfunk aus dem viel zu heissen Zürich. Ja, die Temperatur im Studio steigt bereits. Aber für euch hocken wir gerne in die Sauna, um etwas zu erzählen. Und zwar haben wir heute das Thema Vau-Holland-Stiftung, wer der Vau-Holland ist und was die Stiftung macht. Und dazu dürfen wir bei uns im Studio den Bernd begrüßen. Bernd Fix, hallo.
Ja, hi.
Mal schauen, ob man dich gehört. Hast du... Musst vielleicht ein bisschen näher,
musst
ein bisschen näher ans Mikrofon.
Alles klar. Glaub,
wir werden jetzt reinbeissen.
Ja, okay.
Ja, also Thema Vau-Holland-Stiftung, da kommen wir nachher gerade dazu. Wie immer haben wir das erste Mal noch einen bunten Termin, wo Axel jetzt dann gerade vorliest, bis irgendwie das Jahr 2013.
Ah, nicht ganz so, aber ja, schauen wir mal. Also.
Weißt du was? Kannst du unsere Kopfhörer also noch ein bisschen lauter machen?
Bloop, das ist irgendwo einer von den Reglern hier hinten.
Ja, genau. Weiß ich nicht genau, ich schwätze mal nachlegen.
Hörst du mich? Ja.
Ja, schon, nein, aber ja, ich höre dich schon, aber noch irgendwie noch zu wenig, sag ich mal.
Wie immer noch zu wenig.
Also schreie ich so, weißt du? Das haben die Leute nicht gern.
Ja.
Wir haben einen separaten Regler, das ist nicht der DJ.
Ja, den habe ich hier in den Fingern.
So was? Na dann. Ja gut, dann wir nachher dann mit der Musik schauen.
Jetzt ist er auf Vollanschlag, mehr kann ich nicht, sonst mache ich den Regler kaputt.
Okay, ja, nein, lass es.
Okay, also kurz zu den Terminen. Dieses Jahr ist nicht mehr so viel, wir gehen auch schon langsam ans Ende des Jahres hin. Wir haben kommendes Wochenende in Seeshaupt in Oberbayern die Exzentrix, und zwar am 9. bis 11. September 2011. Dann 17. September, na halt, 12. September haben wir noch was, genau. Da feiert nämlich der Chaos Computer Club seinen 30. Geburtstag. 17. September, das ist eine Woche später, wenn ich das im Kopf habe.
Ist aber hauptsächlich Deutschland, das mit dem CCC.
Ja, der CCC Zürich ist ungefähr 5 Jahre momentan, was ich so gehört habe. Und feiert dann irgendwie gleichzeitig oder fast gleichzeitig.
Oder auch etwas später.
Oder auch etwas später, aber eben so um den Dreh rum. Kommt ziehen mit, wird 5 Jahre. Linux wird 20 am 17. September. Gleichzeitig ist auch zufälligerweise der Software Freedom Day. Das heißt, da wird es in vielen Städten vermutlich auch wieder Aktionen geben von diversesten Organisationen. Dann haben wir am 1. Oktober den nächsten Hackerfunk, so nebenbei.
Okay.
Gehe ich doch mal von aus, oder?
Ja, ich denke schon, ja. Ja, dann haben wir die Nummer 50. Ja, dann mal schauen, was wir da machen.
Ja. Dann 28. bis 30. Oktober gibt es das Bundestreffen Chaos macht Schule. Da ist eine Anmeldung erforderlich und Details kann uns da der Bernd erzählen.
Mache ich nachher, wenn wir über die Projekte reden, denke
okay,
ich.
Okay, gut. Also, das mal kurz postponed sozusagen.
Ja, haben die Zuhörer schon mal anteasert.
Genau. 5. November, auch wieder Hackerfunk, aber relativ sicher aus der Konserve, weil dort ist nämlich auch noch der Brandenburger Linux-Infotag. Die Deadline zum Einreichen von Beiträgen endet morgen. Dann 12. bis 13. November Open Rhein-Ruhr und 26. November im Dreiländereck oder Vierländereck, je nach Sichtweise, der Linux Day in Dornbirn.
Ja, und etwas haben wir noch vergessen, und zwar am 11. September.
Ah,
Grund zum Vieren. WWF wird 50 Jahre alt.
Ihr habt noch was vergessen, die Datenspuren in Dresden. Sorry.
Ja, ne, ist okay. Erzähl.
Mitte Oktober, ich will jetzt nicht lügen, irgendwie 16. bis 18. oder sowas. Datenspuren.de, kann man es gerade nachgucken.
Moment. Den wir auf jeden Fall verlinken in den Shownotes zu der Sendung.
Ja, ich schaue gerade noch nach. Das ist.
Muss ich einfach ein bisschen Gas geben mit veröffentlichen.
15. und 16. Oktober, Samstag, Sonntag in Dresden, genau. Gut, dann springen wir ganz kurz noch nach nächsten Jahr, nächsten Jahr. Und zwar 17. bis 18. März sind die Chemnitzer Linux-Tage. 6. bis 9. April ist das Easter Hack, und zwar diesmal in Basel. Deswegen fällt auch das diesjährige COSIN aus. Das ist sozusagen die Ersatzveranstaltung dafür. Und Ende April, 28. bis 29. es gibt es doch wieder das VCFE 13 in München. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal noch mal wieder ein bisschen Musik.
Ja, Moment. Zuerst noch ein bisschen schauen, dass wir ein bisschen für Interaktivität sorgen. Wir haben natürlich wie immer unseren IRC-Channel, wo man kann chatten.
Oh, ganz wichtig.
Da sind drei Leute und ein Bot im Moment. Und zwar findet man den auf dem Server irc.lux.ch. Geht sowohl unverschlüsselt als auch verschlüsselt. Verschlüsselt ist auf Port 6668. Und zwar ist das der Channel Gartenhag Hackerfunk. Und man kann uns auch ins Studio anrufen. Sind ihr herzlich eingeladen, um direkt mit uns live über den Äther zu schwätzen. So richtig analog. Unter der Telefonnummer 044 567 24 00. Ich wiederhole das nochmal. Und zwar für international ist das mit der Vorwahl 0041 44 567 24 00. Hat jetzt im Ausland wahrscheinlich niemand verstanden, weil ich Schweizerdeutsch rede, aber ja.
Das gehört so.
Das gehört so, genau.
Gut, dann passend zum Wetter heute spielen wir jetzt Pontifex mit dem Song Endlich der Regen und hoffen drauf, dass es nachher vielleicht auch noch ein bisschen pieselt. Laut Wettervorhersage zumindest wird es morgen auch ein bisschen feuchter.
Es ist Sommer und ich sitze wieder mal im Haus, ich halte diese Hitze einfach nicht mehr aus. Ich hasse sie, diese Blütenpollen, doch aus der Ferne hör ich Donner grollen, und während ich das Lied hier schreibe, fällt ein Tropfen auf die Fensterscheibe. Endlich der Regen! We'll be right back. ich bin nicht verwegen. Mir reicht schon der Regen. Endlich der Regen, endlich der Regen. Was kann Schöneres geben als endlich der Regen? Endlich der Regen, endlich der Regen, endlich der Regen.
Am Schluss haben wir noch ein bisschen einen besoffenen Fred Astaire gehört. Aber das sind Pontifex gewesen mit dem Stück Endlich der Regen.
Aber draußen pieselt es immer noch nicht. Mist.
Ja, es sendet noch zu wenig Laut. Also unsere Zuhörer, der Fab, hat gerade gemeint, es sei extrem leislich. Und wie jetzt ist der Kopfhörer fast ein bisschen sehr laut. Ja. Naja, gut. Machen wir trotzdem weiter mit dem Radio. So, ja. Wir haben es schon angekündigt, unser Thema heute wird vor allem die Wau Holland Stiftung und damit unweigerlich ist das auch gekoppelt mit dem Wau Holland.
Ach.
Wo, ja, einige, vor allem der Älteren, wird mindestens der Name vielleicht noch ein Begriff sein im Zusammenhang mit dem Chaos Computer Club. Wir haben es gehört, der wird 30 Jahre demnächst. Aber es hat natürlich auch einen Haufen neue Hacker, die nicht genau wissen, wer das war und was er so gemacht hat. Ja, Bernd, erklär doch mal, erzähl doch mal ein bisschen. Du hast ihn ja selber auch kennt.
Ja, also so wie du schon sagst, so den ganz Jungen muss man vielleicht wirklich erzählen, wer Wau Holland war, weil er nun mittlerweile auch schon seit 10 Jahren tot ist.
Leider, ja.
Ja, leider. Wau Holland hat im September 81, also vor ziemlich genau 30 Jahren, zusammen mit anderen in Berlin in der Taz-Redaktion, also der Tageszeitung, den Chaos Computer Club im Prinzip aus der Taufe gehoben, also den Chaos Computer Club gegründet und war ganz ohne Frage in den ersten 10 Jahren des CCC ganz sicherlich auch die Leitfigur für die Hackerbewegung in Deutschland.
Und also er ist auch der, wo der CCC so ins Leben gerufen hat.
Ja, und er war auch sicherlich derjenige, der eben für die Presse, für die Öffentlichkeit den Club eben zusammen mit Steffen auch repräsentiert hat. Wau und Steffen haben damals 1984 eben den berühmten Sparkassen-Hack, den BTX-Hack abgezogen, wo sie 135.000 Mark damals von der Hamburger Sparkasse auf das Konto des Chaos Computer Clubs umgebucht haben. Das Geld natürlich nicht behalten haben, sondern sofort auf Treuhandkonto und wir wollen das nicht. Aber das hat damals den Chaos Computer Club als Bewegung, also als Hackerbewegung damals in die Öffentlichkeit getragen und hat auch dafür gesorgt, dass das Hacken in Deutschland relativ positiv empfunden wird im Gegensatz zu vielen anderen Ländern.
Ist eigentlich nur erstaunlich, wenn man jetzt denkt, ja, das als erste wahrgenommene Aktion, im Prinzip, ja, Bankraub, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ja, aber es hat gezeigt, dass die Hacker einen guten Vorsatz hatten. Ja, hier ging es darum zu zeigen, dass das System, das die Deutsche Bundespost, der GILB damals betrieben hat, eben mit der Hoffnung, dass das sowas wie ein Volksnetz wird. Die haben also das Internet damals schon vorwegnehmen wollen. Jeder Deutsche sollte also über das BTX sich vernetzen. Haben gezeigt, dass diese Technik unsicher ist und dass Online-Banking auf dem System vielleicht keine so gute Idee sein kann. Und das hat die breite Bevölkerung wirklich als positiv aufgenommen. Und deshalb hat der Club auch einen sehr guten Ruf gehabt, schon damals in der Anfangszeit.
Also Sie haben aber schon zuerst einfach mal gesagt, ja, das ist unsicher und sind dann mehr oder weniger genötigt worden, um es Beweise.
Also da, jeder gute Hack hat natürlich da eine ewig lange Vorgeschichte. Da kann man nur sagen, es gab einige Geschichten, wo der Club Sicherheitslücken im damaligen BTX-System gefunden hat. Und wenn man die dann an die Öffentlichkeit gebracht hat, hat die Post immer gesagt, na ja, das geht gar nicht, das kann gar nicht sein. Oder aber den Fehler kennen wir schon seit 3 Jahren. Man hat sozusagen die Öffentlichkeit nie erreichen können. Dann, wenn man es publik gemacht hat, war der Fehler sozusagen immer schon weg. Und dann hat man eben schon eine Möglichkeit gesucht, einen Fehler eben nicht vorher mit der Post zu besprechen, so wie man das eigentlich vorher immer auch gemacht hatte, sondern den Fehler zu finden, zu suchen, und dann eben daraus auch eine Aktion zu machen, die für jeden nachvollziehbar ist.
Also da hat sich aber heute noch nicht viel geändert, wenn ich jetzt da denke an die Sache mit der Postcard. Gut, mittlerweile die neuen Postcards sind, glaube ich, jetzt sicher, aber es hat auch eine Weile gedauert.
Ja, aber Aktionen, ich sag mal so markante Aktionen hat es im Club danach eigentlich kaum noch gegeben, muss man schon sagen. Der Club hat eigentlich eher Aktionen von anderen Seiten aufgegriffen und hat auch eher angefangen, politische Konzepte zu entwickeln, was Informationsfreiheit angeht, was Akteneinsicht angeht, was Datenschutz, Anonymität im Internet, also diese ganzen Themen Grundrechte im Internet. Also die Ausrichtung vom Club hat sich über die Zeit sicherlich schon geändert.
Ja, ich habe ich so das Gefühl, dass das in letzter Zeit vor allem um Datenschutz und Privatsphäre geht, wo es früher mehr um Systemsicherheit und eher noch ums Hacken, um Technik gegangen ist.
Also vielleicht ist es ein schöner Vergleich. In Deutschland ist der CCC und die Grünen sind ungefähr gleich alt. Und ich sage jetzt, wenn man auch mal 30 Jahre zurückgeht, die Grünen hatten sicherlich auch eine ganz andere Aktionsform noch 30 Jahre zurück. Und das hatte der CCC auch. Insofern ist das vielleicht schon so eine gewisse Etablierung. Es ist eben auch nicht selbstverständlich, dass Leute vom Chaos Computer Club beim Bundesverfassungsgericht als Gutachter vorgeladen werden, um zur Vorratsdatenspeicherung zu reden. Allerdings muss man auch sagen, dass man heute eben sehr viel mehr bewirken kann über so ein politisches Engagement, sage ich mal, als jetzt nur noch den 195. Hack von irgendeinem Computersicherheitsproblem zu publizieren. Ne?
Okay, gut, aber können wir nochmal zurück zum Wau Holland.
Ja.
Er ist in dem Sinne ja nicht eigentlich... Also ist er so der typische Computerhacker gewesen, wie man sich das vorstellt, so anfangs 80er Jahre? Nein, er ist ja nicht so alt geworden. Also wie alt ist er?
Also
ist er Mitte 20 gewesen, wo er den CCC ins Leben gerufen hat?
Nee, er war schon fast 30. Er war schon okay. 30. Sicherlich, also schon vielleicht selbst für heutige Verhältnisse schon eher ein gesetzteres Alter in Hackerkreisen. Also nicht mehr die ganz Jungen. Wau kam auf jeden Fall auch aus einer sehr politischen Ecke. Also das Hacken oder die Beschäftigung mit dieser Computertechnik, das war jetzt eben nicht nur eine rein technische Geschichte. Ja? Es war klar, es zeichnete sich damals schon ab, dass Computer irgendwann mal unser Leben bestimmen werden, auch wenn das damals außer den Hackern kaum jemand geglaubt hat. Ja. Aber es war klar, dass da mehr als eine reine technische Komponente drin steckt. Und Wau hat den Computer auch immer als Kommunikationsmedium gesehen. Und diese ganzen Geschichten wie Zensur oder Kommunikationsfreiheit im Netz, das waren immer Herzensangelegenheiten von Wau. Und das versuchen wir in der Stiftung natürlich auch weiterzutragen.
Hat er dann aber schon gewisse, also zu Lebzeiten eigentlich, gewisse Projekte angestoßen? Oder
wie, also
wie ist das, wie ist da der Zusammenhang, dass es jetzt eine Wau Holland Stiftung gibt?
Okay, also ich sagte ja, der Wau hat den Club gegründet mit anderen zusammen 1981. Und dann gab es sowas, was ich bezeichnen würde als erste Phase des Chaos Computer Clubs, die ging so bis 1989. Das war so diese Sturm- und Drangphase vom Club, die eigentlich mit dem, was man so gemeinhin als KGB-Hack bezeichnet, geendet ist.
Ist das die Sache mit dem Karl Koch?
Genau, das ist das, was da das auch als Kinofilm 23 irgendwo relativ relativ realitätsnah auch dargestellt ist. Also unter dem Aspekt ein empfehlenswerter Film.
Ist das so? Weil ich habe ja schon andere Stimmen gehört, dass es na, sehr für Hollywoodisiert ist, obwohl es eine deutsche Produktion
ist. Ich meine, es ist ein Spielfilm. Ja, ich meine, das ist keine Dokumentation, es ist ein Spielfilm, aber für einen Spielfilm finde ich aus meiner persönlichen Einschätzung heraus, und ich kenne die Akteure ja nun auch, eine relativ gute Abbildung. Also für einen Film halt, ja, muss man halt schon so sehen. Und das hat damals im Club eben auch zu einem Zerreißen geführt. Also so diese erste Phase vom Club ist eigentlich 1989, hat die ein schräges, schrilles Ende gefunden. Und für mich ist ganz klar, hätte es 1989 nicht gleichzeitig auch noch die Maueröffnung gegeben und wären nicht die Hacker aus dem Osten, die da ja mit den Sachen völlig unbelastet waren, irgendwie nicht zum CCC gestoßen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Club heute noch so ein Standing hätte, wie er es heute hat. Und in diesen 10 Jahren in den 90er Jahren hat auch Wow sich aus dem Clubgeschehen zwar nicht völlig zurückgezogen, war aber schon ein bisschen abgekoppelter als noch in den 80er Jahren.
Ist das auch der Grund, warum der Club, der Club ist ja in Hamburg eigentlich entstanden und heute ist aber sozusagen das Hauptquartier in Berlin.
Na, gegründet worden ist er auch in Berlin, aber damals sind halt Wau und Klaus Schleißig, der mittlerweile auch Vorstand in der Wau-Holland-Stiftung ist, die haben halt in Hamburg gewohnt und dann hat sich das sozusagen ganz automatisch, ohne dass man das wohl beschlossen hat, hat sich die Aktivität nach Hamburg im Prinzip verlegt und dann stieß der Steffen dazu, der auch in Hamburg war. Also Hamburg war bis Ende der 80er Jahre sicherlich eine Bastion. Und dass es dann nach Berlin gegangen ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass eben die Osthacker, so will ich das jetzt mal nicht abwertend bezeichnen, eben auch dazu kamen und sich eben der Schwerpunkt nach Berlin verlegt hat und fast sowas wie ein neuer Beginn im Prinzip stattgefunden hat.
Eine neue Ära,
eine zweite Phase. Ja. Mhm. So, und die hat der Wau natürlich noch begleitet, war aber schon nicht mehr so aktiv und der Wau ist dann 2001, im Frühjahr 2001, im Mai, in Bielefeld hat er einen Hirnschlag bekommen, also ein Aneurysma im Gehirn, ist in ein zweimonatiges Koma gefallen und nach 2 Monaten dann an Organversagen gestorben.
Das ist 49 gewesen.
Er war so, damals...
Also nicht wirklich alt für heutige, also für westliche Verhältnisse.
Also er ist eigentlich nicht alt geworden. Was sicherlich auch alles mit dazu beigetragen hat, dass Wau eben ein sehr, sehr eigenständiges Leben gelebt hat. Er war, soweit ich weiß, nie krankenversichert. Ich weiß, dass er irgendwie auch eine Reihe wohl schon von gesundheitlichen Problemen hatte. Also so die Lebensweise hat sicherlich nicht dazu beigetragen, eine Standardlebenserwartung irgendwie zu erreichen. Nichtsdestotrotz, das war trotzdem nicht abzusehen und für uns alle natürlich ein echter Schock.
Das klingt jetzt so, als wäre er ein ziemlicher Überlebenskünstler gewesen.
Er hat halt sein Leben gelebt und er hat sich da auch nicht reinreden lassen. Ja, er hat das gemacht, was ihm wichtig ist. Ich glaube auch, dass das ein sehr, dass das auch, glaube ich, viele Hacker auszeichnet. Also zumindest so auch die Hardcore-Hacker und die Hacker-Veteranen aus den 80er Jahren, dass man eben eine bestimmte Vorstellung hat, was man tun will, wie man leben will und das dann eben auch durchzieht mit allen Konsequenzen, die da hinten dran hängen.
Also mir kommt jetzt eigentlich nur so ein bisschen das Bild vom Richard Stallman in Sinn, kann man nicht helfen, ja.
Ja, oder John Gilmore oder so, das sind alles Leute, die sind jetzt nicht vergleichbar mit dem Wau, aber ich glaube, die leben alle irgendwo nach dem gleichen Prinzip, ja.
Aber was hat denn der Wau Holland nie irgendwie einen richtigen Beruf ausgeübt oder was hat er für eine Ausbildung gehabt?
Also ich kann mich daran erinnern, dass Wau früher, wenn er auf dem Podium saß, in irgendeiner Diskussion dann immer ein Schild vorne hatte, da stand in Großbuchstaben dr.wau. Und jeder hielt ihn dann irgendwie für einen Doktorierten, wobei Wau immer dann nur lachte und sagte, nee, das heißt Datenreisender. Wau hat Abitur gemacht, Wau hat angefangen auch in Marburg zu studieren, und zwar relativ viel, Elektrotechnik, Mathematik, Physik, Soziologie, alles sehr viel, aber leider nichts bis zum Ende, oder was heißt leider nicht, für ihn war das dann auch irgendwie nicht so wichtig. Also eine Berufsausbildung im klassischen Sinne hatte er nicht, ja?
Also im Prinzip einfach überall ein bisschen reingeschaut, aber
an vielen, doch nicht, doch an nicht. Vielen interessiert, aber eben nicht daran, in einem, sage ich mal, etablierten System sich irgendeinen Titel zu erwerben. Das war ihm irgendwo nicht wichtig.
Mhm. Breit, nicht tief, sozusagen.
Eher im Sinne eines Universalgenies als des eines Professors, der irgendwie nur sein Thema kennt und rechts und links keine Ahnung hat.
Also im Prinzip wie der typische Hacker, der halt den breiten Horizont hat eigentlich.
Ja, also ich will jetzt, also wir sollten jetzt auch jetzt hier nicht irgendwie zu irgendeinem Halbgott hochstilisieren, das war anders. Das wird ihm jetzt sicherlich auch nicht gefallen. Ja. Aber es war eben auch, er war eben ganz klar eine charismatische Figur. Und jetzt nicht nur in der Hackerbewegung, sondern eben auch in der Öffentlichkeit. Was eben durchaus auch dazu beigetragen hat, dass der Club in den 80er Jahren eben auch wahrgenommen wurde. Ja, das hängt ganz klar auch mit der Art von Wort zusammen.
Jo, und dann. 2001 haben wir gehört, ist er leider gestorben. Mhm. Und dann ist es noch 2 Jahre gegangen, bis dann die Stiftung ins Leben gerufen worden ist.
Nee, bis sie offiziell wurde. Also das ist ja alles ein bürokratischer Prozess. Also beschlossen wurde, dass es eine Stiftung gibt, wurde schon auf der Beerdigung von Wau im August 2001 der Vater, der Günther, der übrigens auch sehr in die Clubaktivitäten, wenn man so will, eingebunden war. Er hat den Wau oft begleitet zu vielen Geschichten. Er war praktisch online dabei, als der BTX-Hack passierte. Er schlief da auf dem Sofa nebendran. Der Günther hat halt gesagt, okay, es ist wert, dass was der Wau geleistet hat und was er an Ideen nach vorne getragen hat, dass das nicht verloren geht. Und er gibt eben Geld, dass man eine Stiftung gründen kann. Das ist ja auch in Deutschland immer eine Geldfrage. Das geht irgendwie ab 50.000 Euro aufwärts.
Ich finde die Schweiz, glaube ich, ähnlich.
Das ist wahrscheinlich in der Schweiz auch nicht ganz anders. Also er hat sozusagen das Geld gegeben und hat dann 5 gute Freunde von Wau in den Gründungsvorstand berufen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen es uns zur Aufgabe, dass das Vermächtnis von Wau, und zwar jetzt nicht das unbedingt materielle oder nicht nur das materielle, sondern vor allem das ideelle Vermächtnis von Wau irgendwo aufzugreifen, dass es nicht verloren geht, es in Erinnerung zu halten und vor allen Dingen aber eben auch Projekte zu fördern, die im Sinne von Wau sind. Also wo Wau sagen würde, jawohl, das finde ich gut.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir zuerst mal noch ein bisschen Musik und dann gehen wir mal ein bisschen näher darauf ein, was denn die Stiftung so alles macht und sponsert.
Im CD-Spieler liegt jetzt Dirk Becker mit Terrorist. Ich weiß nicht, wie man das jetzt korrekt ausspricht, ob das jetzt mehr der Terrorist ist, aber das I ist groß geschrieben. Ich gehe mal davon aus, das heißt eher Terrorist.
Was mich erstaunt, ist, dass du meine Sauklaue kannst lesen.
Doch, das geht ganz gut.
Wild entschlossen, ahnungslos, doch tief betroffen, Ideen schwanger wie besoffen. Oh, bald wieder war die Schnapsidee, bleibt sakrosant, Symbol und oh ja, vielen Dank. Ahnen, mahnen, warnen, Vernunft, egal. Sie treiben nicht mit Angst und Panik hinters Licht. Sie ahnen viel und fürchten nichts für dich und mich. Wer ehrlich ist, wer ehrlich ist, wer sperrig und vom Fernen ist, wer was riskiert und sich blamiert, wer ausstrahlt oder alterniert. Die Hure in Berlin ist bloß und singt die alte Leier. Verräter, Pack und schwarze Pest, sei ihr freier. Der Terror ist, wenn du aufwachst und du aufmachst und die Hure wird dich suchen, wenn du losgehst, dich umdrehst, weil du glaubst, du wirst gesucht. Terror ist, wenn du dicht machst und du nichts sagst, weil du denkst, man wird mit, wenn du auftragst, deine Frau schnappst und Beamte stöhnen mehr. Terror ist, Terror ist, Terror ist.
dich an, Mann, steck es weg. Zieh ab, zieh aus, spiel unter Deck, man kann es nicht für dich. Sie treiben uns, sie treiben dich mit Angst und Panik hinters Licht. Sie ahnen viel und fürchten nichts, nur dich und mich. Die Hure in Berlin ist bloß und singt die alte Leier. Verräter, Pack und schwarze Pest, sei ihr Freier. Der Terror ist, wenn du aufwachst und du aufmachst. Und die Wurm wird dich suchen, wenn du losgehst, dich umdrehst, weil du glaubst, du wirst gesucht. Terror ist, wenn du dicht machst und du nichts sagst, weil du denkst, man wird mit, wenn du aufpackst, deine Frau schnappst und Beamte stillen nicht. So du denkst, es betrifft dich nicht, was du sagst, was du liest, was du kaufst, verschenkst, was du schreibst, was du treibst, wen du grüßt, was du denkst, wen du triffst, wo du bist, was du wem versprichst, was du hörst oder schwörst, wer dir jeden Namen stellt, wer dich ruft oder ruft, was du hast oder so, wen du dankst, wann du kannst, wann du gibst und verlangst, du siehst keine Schäden und kannst nichts verwehren.
Also irgendwas stimmt mit dem CD-Player nicht ganz.
Ja, der weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Muss man sagen.
Ja, also ich hatte schon recht, es ist irgendwie so mittendrin, so das war Dirk Becker mit Terrorist. Ja.
Terrorist. Naja, gut, irgendwo ist ja jeder ein Terrorist heutzutage. Oder wird zumindest so behandelt. Und wenn ihr es nicht glaubt, dann mach doch mal ein Flugreis. Gut, das ist aber zum Glück nicht unser Thema heute, sondern das Thema ist immer noch die Wau-Holland-Stiftung. Wer der Wau-Holland ist, das haben wir jetzt schon gehört. Eine sehr schillernde Figur war leider vor 2 Jahren gestorben, haben wir auch gehört. Und da ist eben die Stiftung ins Leben gerufen. Aber was macht denn die Stiftung jetzt eigentlich?
Also wie gesagt, formal haben wir in der Stiftungssatzung eben das Ziel, diesen Nachlass von Wau nicht verloren gehen zu lassen. Wir machen zusammen mit dem Chaos Computer Club Berlin, das zieht sich leider auch ein bisschen hin, es ist noch nicht so weit, wie wir gern hätten, machen wir das Hacker-Archiv oder auch Archiv der neueren deutschen Technikgeschichte genannt, wo man im Prinzip diese Sachen, die in den 80er Jahren passiert sind, eben auch wieder in der breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen will, ja, so dass das nicht verloren geht. Und dann gibt es, sage ich mal, ganz konkrete Projekte, die wir fördern. Das sind zurzeit 5 Projekte. Das fängt an mit dem Projekt der Kampagne gegen die Wahlcomputer. Das ist ja vielleicht vielen auch noch ein Begriff. Das versucht wird, da jetzt diese elektronischen Wahlgeschichten einzuführen, eben mit diesen Wahlcomputern.
Ist das immer noch aktuell in Deutschland?
Es bleibt einfach aktuell, ja. Die grundsätzliche Ablehnung ist da, aber man versucht das so auf kleinerer Ebene und durch die Hintertür immer noch wieder mit dieser, sage ich jetzt mal ganz klar, nicht akzeptablen Technik einzuführen. Zudem ist es natürlich auch ein weltweites Problem. Also das darf man jetzt ja auch nicht nur auf Deutschland beschränken. Das passiert also in anderen Ländern, passiert das auch immer wieder und mit neuen Ansätzen. Also das ist durchaus noch ein aktuelles Thema, obwohl jetzt, sage ich mal, die heiße Phase dieses Projekts vielleicht schon vorbei ist. Dann fördern wir das Tor-Projekt, also die Anonymisierungsplattform Tor.
Muss man vielleicht noch schnell erklären, wie das funktioniert. Ganz kurzer Abriss.
Okay, das Tor-Netzwerk ist ein verteiltes System, das von einzelnen Leuten betrieben wird, die es anderen Leuten erlaubt, anonym im Internet zu surfen. Also so, dass dann der Netzwerkverkehr nicht mehr einer bestimmten Person zuzuordnen ist. Das ist so der Hintergrund
des Tor-Netzwerks. Es wird über mehrere Zwischenstationen genau. umgeleitet, so, dass, genau. dass man irgendwann nicht mehr weiß, was, also, dass, diese, man nicht, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist. Ich
meine, und diese Zwischenstationen, die protokollieren sozusagen diese Verbindung nicht, das ist sozusagen die Philosophie dahinter. Und dadurch ist dann der eingehende Netzwerkverkehr oder der ausgehende am Tor-Exit-Node nicht mehr einem Nutzer des Tor-Netzwerks zuordnenbar. Das ist der Hintergrund.
Und was sponsert da die Stiftung? Ist das Programmierer oder?
Das Projekte, das kann man mal generell sagen, Projekte, die Stiftung macht, basieren ja dann auf Spenden. Das heißt, wir richten für das Projekt ein Spendenkonto ein. Die Leute können dann auf dieses Spendenkonto einzahlen, spenden. Und das jeweilige Projekt oder die von uns beauftragten Projektleiter, die das Projekt in der Regel eigenverantwortlich durchführen, die können dann dieses Geld abrufen. Ja, das heißt, die sagen einfach, wir brauchen jetzt Geld, um zum Beispiel Prozesse zu führen. Das gab es auch schon bei Tor, weil immer mal wieder Tor-Exit-Node-Betreiber irgendwo vor Gericht stehen oder zumindest nicht vor Gericht stehen, aber von Strafverfolgungsbehörden unter die Lupe genommen werden, weil sie sind ja diejenigen, bei denen sozusagen dieser verdächtige Netzwerkverkehr aufschlägt. Mhm. Oder es muss Hardware gekauft werden, um Exit oder überhaupt um Nodes zu betreiben im Tor-Netzwerk. Also das hängt immer vom jeweiligen Projekt ab, wofür die ihr Geld ausgeben.
Ja. Aber das Projekt selber muss begründen, für was sie jetzt Geld
Das muss machen. Es, ja, natürlich. Dafür, ich meine, nur dass wir jetzt eine Stiftung sind, heißt ja nicht, dass wir, sag ich mal, jetzt selbstherrlich agieren können. Ja? Also wir unterstehen ja auch schon einer Aufsicht, und zwar einmal durch das jeweilige Regierungspräsidium und dann zum anderen natürlich auch durch das Finanzamt, weil Gemeinnützigkeit, vergessen viele, ist jetzt keine moralische Geschichte, sondern eine finanztechnische. Ja? Mhm. Finanztechnisch heißt es nämlich, du bist dann gemeinnützig, oder wenn du gemeinnützig bist, dann musst du keine Steuern, Körperschaftssteuern und Umsatzsteuern, alles, was da so für normale Betriebe anfällt, musst du halt nicht zahlen. Mehr hat das nichts zu sagen. Ja? Und deshalb stehen wir da natürlich unter Kontrolle und müssen auch dem Finanzamt gegenüber jede Ausgabe begründen können. Ja? Also deshalb können wir nicht einfach Geld ausgeben, sondern das muss gegen Rechnung und Beleg sein. So. Das gilt für die anderen Projekte im Übrigen ganz genauso. Das dritte Projekt, das wir fördern, ist zum Beispiel die Jabber-Server auf ccc.de, also jabber.ccc.de. Die Hardware-Infrastruktur, der Betrieb wird über Spenden von uns auch geregelt.
Okay.
Das war jetzt einer gewusst, ja. Ja. Ich hätte jetzt auch nur, dass das vom Verein CCC sponsert wird. Jetzt zum kurz den Bogen spannen, von der Lux, von der Linux-User-Gruppe Schweiz aus, haben wir auch einen Jabber-Server, wo Axel ist der Admin dort. Und er wird natürlich nicht so fest benutzt. Ich weiß es nicht, Axel, du kannst vielleicht etwas sagen, wie viele Benutzer wir dort ungefähr haben.
Mehrere Dutzend, würde ich sagen. Ja, und nicht wirklich alle aktiv.
Ja. Und dazu muss man schon sagen, auf dem Jabber-CCC-Server, das sind mehrere 10.000.
Also, das kann ich mir vorstellen, so oft, wenn man die Adressen sieht.
Ja, ich kann die auch. Ich kann auch etwa die eine, wo irgendwie GPG-Keys hat. Ja. Davor Key-Signing-Partys und so.
So, aber auch okay, das, ich sag jetzt mal, weil wir können natürlich auch für die Projekte immer nur das ausgeben, was reinkommt. Also wenn wir jetzt über die Projekte, über die wir bisher jetzt geredet haben, das hält sich mittlerweile sehr in Grenzen, was da auch an Spenden reinkommt. Und entsprechend wenig können wir natürlich auch an die jeweiligen Projektaktiven auszahlen. Mhm. Ein bisschen anders sieht es beim vierten Projekt aus, das wir von der Stiftung aus machen. Das ist WikiLeaks. Was vielleicht mehreren Leuten auch was sagt.
Ja, ist im Moment ziemlich kontrovers in der Presse.
Ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo WikiLeaks nicht kontrovers in der Presse war. An wirklich keine Zeit.
Guter Punkt,
Insofern hat sich das eigentlich nicht sehr viel geändert. Ich denke jetzt auch mal über WikiLeaks selber, wen das interessiert, der kann sich eben jetzt auch auf die Twitter-Meldung von WikiLeaks oder das, was in der Presse geht, da berufen. Wir als Stiftung finanzieren im Prinzip das Projekt, wenn man das mal so formulieren will, wesentlich. Und wir sind auch verpflichtet, eben diese Sachen, was da finanziell läuft, natürlich auch offenzulegen. Für das letzte Jahr haben wir schon im April einen Transparenzbericht veröffentlicht, wo also nachsehbar ist, dass wir ungefähr 1,3 Millionen Euro Spenden eingenommen haben für WikiLeaks und damit auch das WikiLeaks-Projekt noch einige Zeit finanzieren können. Dann schließe ich das gerade noch ab mit dem letzten Projekt, das wir fördern, vielleicht.
Okay. Ja, okay.
Gut, also das fünfte Projekt, das wir jetzt relativ neu fördern, ist das Projekt Chaos macht Schule. Da geht es vor allen Dingen darum, und das war damals auch ein Anliegen von WOW, dass man die Benutzung von Computern und diese Medienkompetenz in den Schulen und möglichst früh auch an die Kinder weitergibt, was heutzutage noch immer daran scheitert, dass Lehrer da irgendwie mit dieser Technik nicht vertraut sind, meistens die Schüler besser drauf sind als die Lehrer. Ist das heute durchaus immer noch so, ja, weil die Lehrer ja nun auch durchaus noch aus dem Alter sind, die haben Abitur gemacht, da gab's Computer so noch nicht, oder da gab's die vielleicht schon, aber das war für die noch ewig weit weg.
So Cafés, Twitter Identity-Book.
Ja, doch, die wissen natürlich, dass man sowas schon machen muss. Aber dass man es jetzt einfach benutzt, heißt ja noch nicht, dass man es versteht. Und zwar so gut versteht, dass man diese Medien, dass man überhaupt selber erstmal Medienkompetenz hat. Ja? Mhm. Die glauben ja auch alle noch, was im Internet steht. Oder dass man das dann auch noch den Kindern weitergeben kann. Und ich denke mal, das ist wirklich für mich jetzt ein sehr wichtiges Projekt, das auch die Stiftung da fördert. Dass man versucht, da, sag ich mal, diesen Bildungsnotstand auch durch unseren Input ein bisschen zu verbessern, also zu beheben. Ja.
Jetzt zum nochmal schnell auf WikiLeaks zurückzukommen. Da hat ja die Bau-Holland-Stiftung ist ja auch mal irgendwie ins Kreuzfeuer geraten deswegen und ist irgendwas mit PayPal gewesen.
Ja, also
ist immer noch, ich weiß nicht genau, ich habe auf der Webseite etwas gelesen, dass sie nach rund einer Woche, also dass sie das Konto gesperrt haben und aber nach rund einer Woche dann wieder aufgemacht haben.
Also wir hatten ja vorhin schon erwähnt, dass WikiLeaks ja ein sehr kontroverses Projekt ist. Ja.
Allerdings,
um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich denke mal, das ist natürlich, dass viele Leute jetzt gerade auch an bestimmten Positionen, zum Beispiel vor allen Dingen in den USA, das jetzt nicht nur als kontrovers, sondern schlimmer, als Terrororganisation, als kriminelle Organisation sehen. Und sich dann eben auch überlegen, wie sie dieser Organisation oder diesem Projekt schaden können. So, und da machen die das, was in der Regel eben auch am besten funktioniert. Wenn du ein Projekt kaputt machen willst, dann hast du zwei vernünftige Wege, das zu tun. Du kannst zum einen das Projekt von innen heraus zerreißen, indem du sozusagen da Leute reinschleust und die dann irgendwie das Projekt irgendwie an inneren Spannungen zerreißen lassen. Oder aber du drehst oder gleichzeitig du drehst dem Projekt den Geldhahn zu. Ja, so, und das ist eigentlich das, was mit WikiLeaks auch passiert ist. Ja, also wir haben über das ganze Jahr 2010 ja Spenden schon für WikiLeaks gesammelt, über PayPal zum Beispiel. Und da kamen, ich will jetzt mal so eine grobe Zahl nennen, so um die 20.000 Euro in Monaten, wo nichts passierte. Und wenn WikiLeaks irgendeine größere Aktion machte, also auch mehr Öffentlichkeit hatte, dann stiegen die Spenden natürlich, kann man sich ja vorstellen. Dann gingen die vielleicht schon mal auf 100.000 Euro hoch. So, das war sozusagen eine konstante Finanzierung von WikiLeaks. Und dann kamen diese Cables, diese Botschaftsdepeschen. Und dann kamen innerhalb von 4 oder 5 Tagen kamen über PayPal weit über 200, ich glaube fast 300.000 Euro rein. Und dann machte PayPal von heute auf morgen diesen Account einfach dicht. Ja. Hörte es ja bei PayPal nicht auf. Dann kamen die Kreditkartenfirmen Visa und Mastercard, die dann erklärten, dass sie keine Transaktionen mehr für WikiLeaks oder für die WOW-Holland-Stiftung durchführen. Und wir wissen, das haben wir belegt, also schriftlich belegt, dass zum Beispiel Bank of America und Western Union die WOW-Holland-Stiftung auf die schwarze Liste gesetzt haben. Dass jede Bank hat sozusagen so eine Liste von Empfängeradressen, die kontomäßig nicht bedient werden dürfen. Ja, das ist so, als wären wir wirklich irgendwie Teil von Al-Qaida.
Terrorist,
ja. und da kann man, ich sag jetzt mal, rechtlich wenig gegen tun. Ja, denn das, jede Bank ist ja kein Service Publik, sondern die kann entscheiden, mit wem sie Geschäfte macht und mit wem nicht.
Ja, wobei Service Publik ist ein gutes Stichwort. Irgendwas mit der Post, mit der Schweizer Post ist da doch auch noch.
In Deutschland sind es die Sparkassen, wenn ich mich recht entsinne, die müssen jedem ein Konto geben.
Ja, die kommen auch noch ein bisschen. Aber sie müssen auch nicht. Also sie können auch schon, und es wird wahrscheinlich schwierig, auch dagegen zu klagen, dass du keins kriegst, weil sie ja kein Monopol mehr haben. Also
die Schweizer Post hat da irgendwas, Julian Assange hat, glaube ich, das Konto eröffnen oder das Konto gehabt und die Post hat da dann gesagt, ja, das...
Also da kann ich vielleicht mal zum Hintergrund noch was sagen. Ich hatte ja gesagt, dass wir von der Stiftung aus Projektgelder nur gegen Belege und im Sinne des Projektauftrags zahlen können. Ja. Und der Julian steht ja jetzt auch wegen persönlicher Geschichten in Schweden da so ein bisschen im Kreuzfeuer. Und es ist ganz klar, wir als Stiftung können für diese Geschichten kein Geld bezahlen. Und das tun wir auch nicht. Mhm. Weil das hat mit WikiLeaks, mit dem, was mit Informationsfreiheit und Whistleblowing, hat das nichts zu tun.
Das,
ja?
Das sind die Vergewaltigungsvorwürfe, wo nach wie vor bestehen.
Genau. Mhm. Also wo jetzt auch schon seit neun Monaten lebt der Julian ja in England mit einer Fußfessel, weil die Schweden einen Auslieferungsantrag in England gestellt haben, der immer noch nicht letztinstanzlich entschieden ist. Mhm. Also das sind seine persönlichen Geschichten, die haben mit WikiLeaks als solches nichts zu tun. Wie man das politisch einordnet, ist jedem selbst überlassen, aber von der Stiftung aus können wir das nicht sozusagen finanzieren, die Verteidigung von Julian nicht finanzieren. Deshalb ist er darauf angewiesen, seinen Defense Fund im Prinzip selbst zu betreiben. Und dieses Konto bei der Postfinanz, das du ansprichst, war eben gedacht für seinen Defense Fund. Ja. Der wollte Leuten die Möglichkeit geben, eben auch in der Schweiz Geld einzuzahlen. Die sagten, jawohl, wir unterstützen die juristische Vertretung von Julian in dieser Angelegenheit durch Geld. So, und dann hat die Postfinanz dieses Konto auch eröffnet. Und dann im Zuge dieser Geschichten mit der Schließung des PayPal-Kontos und Visa und Mastercard und Bank of America hat dann wohl irgendwann jemand auch gemerkt, dass es da wohl auch bei der Postfinanz ein Konto von Julian Assange gibt. Und dann hat man dieses Konto mit der Begründung wieder aufgelöst, dass der Julian keine gültige Wohnadresse in der Schweiz hat. Ich meine, da haben natürlich alle gelacht, weil sonst interessiert das bei der Postfinanz ja auch niemanden. Vor allen Dingen fand man das auch gar nicht, jetzt bei WikiLeaks natürlich gar nicht lustig und auch in der Schweiz an einigen Stellen nicht lustig, weil die Post ganz offen über Kundenbeziehungen geredet hat. Also deutliche Verletzung des Bankgeheimnisses.
Hat sie nicht nur sogar gesagt, wie viel Geld auf dem Konto war?
Ja, ich glaube sogar, das hat sie selbst das hat sie sogar noch gebracht. Die Postfinanz hat sich da nun definitiv nicht mit Ruhm bekleckert. Aber es gibt eben auch andere, also das ist in der Schweiz wohl offensichtlich nicht unüblich, da in vorauseilenden Gehorsam unzeitgemäße US-Interessen zu durchzusetzen.
Ja. Ja, gut, wenn wir jetzt mal so im Raum stehen, aber ja, was da jetzt mit der UBS und der CS geht in Amerika und so, naja, und mit dem Bankgeheimnis generell, ja, werde gesehen, was hinführt.
Also ich sag das auch deshalb, weil wir von der Stiftung aus seit über einem Jahr versuchen, ganz legal hier in der Schweiz bei einer Bank ein Stiftungskonto einzurichten. Das geht immer so lange gut, bis die merken, wer wir sind. Ja, und dann wird aus ganz fadenscheinigen Begründungen die Einrichtung eines Kontos immer wieder verweigert. Also da gibt es offensichtlich schon eine gehörige Portion Angst, Berührungsangst, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Also rein jetzt wegen WikiLeaks?
Ja, ja.
Wow.
Wobei wir dieses Konto jetzt generell für andere Projekte nutzen würden, aber die Beziehung zwischen WikiLeaks und der Wau-Holland-Stiftung wird halt schnell hergestellt und dann wird entsprechend reagiert. Also deshalb habe ich das jetzt vorhin nicht um die Schweiz zu verunglimpfen gesagt, sondern als wirklich faktische Feststellung. Ja.
Aber eben generell ist es eigentlich so, dass die Stiftung für jedes Projekt ein eigenes Konto hat, und dann einfach nur eine Art des übergreifendes Konto, ja. Die Stiftung selber braucht ja vermutlich auch noch ein bisschen Geld für Verwaltungsaufgaben oder so.
Also das ist das.
Nicht nur Leute, Webseiten und so.
Ja. Also das ist eigentlich üblich. Ich meine, das entspricht auch den ganz normalen Firmenkonten. Die haben auch nicht in der Regel nicht eine Kontonummer, sondern du hast entsprechende Unterkonten, je nachdem, wie viel du halt brauchst. Und wir haben eben für jedes Projekt auch ein Unterkonto. Das klar ist, wer auf das Konto einzahlt, der will dieses Projekt unterstützen, auch wenn er das auf dem Überweisung- oder Einzahlungsbeleg nicht nochmal deutlich vermerkt. Also wir können das über diese Kontozuordnung sozusagen ja auch erkennen, was jemand fördern will. Und es macht die Buchhaltung einfacher. Klar, da darf es keinen Mischmasch geben. Ich sagte ja, wir stehen da unter Aufsicht und seit mittlerweile 8 Monaten oder 7 Monaten prüft das Finanzamt Hamburg auch gerade wieder unsere Gemeinnützigkeit. Das ist schon alles sehr kontrolliert. Da können wir nicht so handeln, wie wir das an einigen Stellen manchmal vielleicht auch gerne täten.
Die einzelnen Spenderkonti sind verlinkt bei euch auf der Webseite.
Ja, genau.
Das ist www.wauland.de. Wir können das natürlich auch verlinken in den Shownotes von der Podcast-Folge, wenn sie dann online ist. Das ist manchmal unterschiedlich, wie schnell das geht, wie sie online ist, je nachdem. Hat ja auch noch einen Job nebenher. Ja, haben wir noch etwas Wichtiges vergessen?
Ja, ich würd mich doch freuen, wenn ich noch eure Fragen beantworten kann, wenn ihr noch welche habt.
Ja, die Telefone sind wieder offen. Die waren irgendwie anscheinend zeitlang belegt.
Ich habe ein Problem gehabt, ja. Ich kann so die Telefonnummer nochmal sagen. Es ist 044-567-2400. 044-567-2400. Oder das IRC. Aber vermutlich ist es den Leuten einfach zu heiß, um jetzt Radio zu hören. Ich weiß es nicht.
Sonst machen wir noch eine Runde Musik?
Ja, machen wir noch ein kurzes Stück.
Kurzes?
Das vom Nuli.
Nuli, okay, das hatte ich schon drin und habe es jetzt eigentlich gerade wieder rausgeschmissen, aber...
Nuli, wie heißt es?
Kersal Revival. Keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Whatever das heißt, aber ja.
Spielen wir das mal und dann schauen wir weiter.
Okay.
Also, Musik ab. So, und diesmal habe ich es hingekriegt mit dem CD-Spieler. Es kommt keine Musik mehr. Ha. Doch, eine Frage ist uns nämlich noch eingefallen. Woher kommt eigentlich dieser Name Wau? Und hat er was mit Holland zu tun?
Ja, das fragen sich, glaube ich, schon viele. Ab und zu kriegen wir mal so E-Mails, die uns irgendwie adressieren als liebe Holländer.
Ich wäre ja eigentlich eher Wauländer dann.
Weil wir eigentlich hier sind, eigentlich sind wir eher Wauländer, genau. Wau Holland ist natürlich sowas wie ein Künstlername, wenn man so will. Bürgerlich hieß der Wau Herwart Holland Moritz. Also Holland Moritz ist ein Doppelnachname.
Er ist aber nicht verheiratet gewesen, oder?
Nee, verheiratet war der Wau nicht. Bei den älteren Hackern und Hacker-Veteranen, da sind viele nicht verheiratet. haben auch keine Kinder. Also auch das ist etwas, was sich jetzt in den letzten 20 Jahren eigentlich erst geändert hat, muss man auch feststellen. Heute ist das auf dem Camp zum Beispiel, ich war nicht da, aber habe gehört, da laufen dann schon unglaublich viele Nachwuchshacker rum.
So. Ja, also mit Axel und ich sehen es am Look Camp. Ja. Das gibt es auch schon seit über 10 Jahren. Dort.
Ja. Nee, also so, ich glaube mal so die ersten Fahrt, das ist nicht nur unbedingt nicht immer sozialkompatibel, aber vor allen Dingen auch wahrscheinlich nicht familienkompatibel, wenn man sein eigenes Ding so durchzieht. Der Wau Der Name, den hat er schon sehr früh bekommen. Also das ist sozusagen kein Hacker-Handle, wenn man so will. Kein reines Hacker-Handle, sondern das hat er zu seiner Zeit bekommen, als er bei den Pfadfindern war. Also Wau ist als Jugendlicher in Deutschland bei den Pfadfindern gewesen, mit Begeisterung. Und hieß dort ursprünglich mal Maulwurf. Da kann ich aber auch nur spekulieren, warum. Ich glaube, es hing auch so ein bisschen an seinem Haarschnitt. Also das ist auch so ein bisschen kurze Haare. Und aus diesem Maulwurf hat sich irgendwie durch Verschleifung oder wie auch immer Wau dann gebildet. Und das hat er für sich sozusagen dann als Spitznamen auch übernommen. Also er hat sich von sich selber auch immer nur als Wauerland geredet. Nur ganz selten, dass er mal wirklich Herbert gesagt hat, höchstens wenn mal irgendwie wieder ein Einschreiben kam oder so.
Okay.
Jo, dann wäre es das eigentlich gewesen.
Die nächste Sendung, 1. Oktober, wenn ich das richtig sehe. Gleich ganz zum Anfang des Monats. Und zum Abschluss spielen wir jetzt noch ein bisschen Musik. Und jetzt kann ich deine Klaue wirklich nicht lesen. Heißt das jetzt Paevo, Pavo, Pave?
Harkonnen oder Harkönnen.
Also hier steht Harkonnen, das kann ich lesen, aber den Vornamen nicht.
Ja, der Feinlauf.
Es klingt finnisch, ist auch unser Finnisch, pun intended. Der Song heißt Showdown at Sunset und draußen wird es auch langsam dunkel, im Gegensatz zum endlich der Regen passt es jetzt auch. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, bis zum nächsten Mal. Danken dem Bernd, dass er hier war.
Gern geschehen.
Ja, vielen Dank.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.